Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr geschaffen hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Doch natürlich dürfen wir die Früchte hier im Garten essen, erwiderte die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte hat Gott gesagt, esst seine Früchte nicht und berührt ihn auch nicht, sonst müsst ihr sterben. Doch die Schlange widersprach, nein, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Dann werdet ihr sein wie Gott und selbst wissen, was gut und böse ist. Die Frau betrachtete den Baum, seine Früchte schienen schmackhaft. Er war eine Augenweide und es war verlockend, dass er klug machen sollte. Schließlich pflückte sie eine Frucht und aß, dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da wurden den beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze daraus. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich die beiden vor ihm zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief nach dem Menschen, Adam, wo bist du? Ich habe dich im Garten gehört, antwortete Adam, aber weil ich nackt bin, habe ich Angst bekommen und mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir verboten hatte? Adam erwiderte, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir von den Früchten des Baums gegeben. Da habe ich gegessen. Darum stellte Gott der Herr die Frau zur Rede. Was hast du getan? Die Frau verteidigte sich, die Schlange, die hat mich verführt. Deshalb habe ich gegessen. Da sagte Gott der Herr zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein. Du allein von allen Tieren auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Feindschaft wird herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Und zur Frau sagte er, ich werde deine Schwangerschaften sehr beschwerlich machen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Deswegen feiern wir Muttertag. Du wirst dich nach der Nähe deines Mannes sehen, aber er wird über dich herrschen. Und zum Mann sagte er, du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir ausdrücklich verboten hatte. Von nun an wird der Ackerboden deinetwegen unter einem Fluch stehen. Und du wirst dein Leben lang nur mit Mühe von ihm dich ernähren können. Er wird mit Dornen und Disteln übersät sein. Trotzdem wirst du von dem leben müssen, was auf deinen Feldern wächst. Mit Mühe und Schweiß wirst du dir dein Brot erarbeiten und am Ende wirst du wieder zur Erde zurückkehren, was aus der du gemacht wurdest. Denn Staub bist du und zu Staub sollst du wieder werden. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie sollte die Mutter allen menschlichen Lebens werden. Gott, der Herr, machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen, zog sie ihnen an. Dann sagte er, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und kennt Gut und Böse. Er darf nicht sein, dass er jetzt auch noch die Früchte vom Baum des Lebens nimmt und sie isst, sonst wird er ewig leben. So vertrieb Gott der Herr den Menschen aus dem Garten Eden und bestimmte ihn dazu, den Erdboden zu bebauen, aus dem er gemacht war. Nachdem Gott ihn weggeschickt hatte, stellte er Cherub, Engel mit lodernden Flammenschwertern vor die Ostseite des Gartens, um den Zugang zum Baum des Lebens zu versperren. Dies ist das Wort des Herrn. Dank sei dir, Gott. Ihr dürft euch setzen. Wir sind vor zwei Wochen in eine neue Predigtserie gestartet, und zwar mit dem Titel Das Evangelium der Gnade. Und bevor wir heute in Genesis 3 eintauchen möchten, noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, was wir über die Schöpfung, den Schöpfungsbericht gelernt haben. Denn allzu oft glauben Christen, dass die gute Nachricht, die Geschichte der Erlösung der Menschheit und ja auch der gesamten Schöpfung mit Jesus beginnt. Doch die Geschichte beginnt mit Adam und Eva. Es ist unmöglich, das Evangelium zu erklären, ohne von Eden zu sprechen. Und so haben wir beim letzten Mal über den Entwurf von Gottes ursprünglichem Design für seine Schöpfung gesprochen. Und die war wie folgt. Zum einen, am Anfang war alles gut. Alles, was Gott geschaffen hat, war in sich gut und gut füreinander. Und da, wo es noch nicht gut war, hat er es gut gemacht. Zum Zweiten, wir Menschen wurden von Gott als Ebenbilder, als Zelem Elohim seiner selbst geschaffen und durch seinen Atem zu neuem Leben erweckt. Und dadurch sind wir auch Stellvertreter, Co-Herrscher, Verwalter seiner Schöpfung. Wir sind in Beziehung miteinander als Mann und Frau auf Augenhöhe, gleichberechtigt und in Beziehung zum Schöpfergott dazu berufen worden, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren, um sie in der ganzen Reichtum und Kreativität aufblühen zu sehen. Und zuletzt, Gott ist in Beziehung mit seiner Schöpfung. Gott ist kein distanzierter Gott, er ist gegenwärtig. Und so sind wir am Ende bei diesem Zitat von Sandra L. Richter gelandet. Und ich möchte das nochmal vorlesen, weil sie da den Bogen spannt zu dem, worum es heute gehen wird. Sie schreibt, das war die vollkommene Welt von Adam und Eva. Nicht nur Früchte und Feigenblätter, sondern ein ganzes Geschlecht von Menschen, die ihre kognitiven und kreativen Fähigkeiten bis an die Grenzen ausschöpften, um eine Gesellschaft des Gleichgewichts, der Gerechtigkeit und der Freude zu gestalten. Hier würden die Söhne Adams und die Töchter Evas das Leben zu Füßen des Vaters lernen, ihre Stadt im Schatten des Allmächtigen errichten, innerhalb der schützenden Grenzen des Königreichs erschaffen, gestalten und expandieren. Der Segen dieses Geschenks? Eine Zivilisation ohne Gier, Bosheit oder Neid, Fortschritt ohne Umweltverschmutzung, Expansion ohne Auslöschung. Kannst du dir das vorstellen? Eine Welt, in der Adams und Eva ständig wachsende Familie die nötigen Anweisungen erhalten würde, um ihre Welt so zu erkunden und zu entwickeln, dass der Erfolg der Starken nicht mit der Benachteiligung der Schwachen einherging. Hier wäre die Regierung weise und gerecht und gütig, die Ressourcen reichlich, Krieg unnötig, die Errungenschaften unbegrenzt und Schönheit und Ausgewogenheit überall. Das war Gottes vollkommener Plan. Das Volk Gottes an Gottes Ort, das in der Gegenwart Gottes lebt. Doch wie bei allen Bündnissen hing Gottes vollkommener Plan von der Entscheidung des Volkes ab. Die Menschheit muss sich bereitwillig dem Plan Gottes unterwerfen. Der Verwalter muss sich für diese Welt entscheiden. Denn in Gottes vollkommenem Plan war dem Verwalter die Macht gegeben worden, sie abzulehnen. Gottes vollkommener Plan war von Anfang an eine Frage der Entscheidung. Will der Mensch diese Welt, so wie Gott sie sich vorgestellt, wie sie vorgesehen war? Oder will er eine Welt nach seinen eigenen Vorstellungen schaffen? Diejenigen, die nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden, können nicht gezwungen oder genötigt werden, sondern wurden dazu aufgerufen, ihren König zu wählen. Und das taten sie auch. Und das tun sie bis heute. Und ich werde heute nicht wahnsinnig tiefenexegetisch werden. Das mache ich hin und wieder mal ganz gerne. Ich werde auch nicht erklären, warum diese verdammte Schlange in den Garten Eden gekommen ist und was die konkreten Flüche und Konsequenzen für Eva und Adam waren. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn euch diese Geschichten triggern, hart, dann lest sie doch mal selber nach. Und dann gibt es zig Bücher, die ich euch empfehlen könnte, wo ihr nochmal eintauchen könnt in den Schöpfungsbericht und den Sündenfall, worum es heute gehen wird. Aber ich möchte mich heute mit euch zusammen in diese Geschichte hineinstellen. Weil hier in dieser Geschichte der Schlüssel zum Evangelium seiner Gnade liegt. Hier beginnt meine und deine Gnadengeschichte. Und ich lade euch ein, heute mit mir zusammen mal mit in dieser Geschichte zu leben. Gott zu fragen, was möchtest du mir hier zeigen? Und dann zu schauen, was Gott damit tun kann. Also hier ist mein ganz persönlicher Sündenfall in 4 Akten. Akt 1. Niemand weiß genau, wie lange Gott und die Menschheit gemeinsam die Schönheit Edens genossen haben. Was uns jedoch erzählt wird, ist, dass eine weitere Figur in Erscheinung tritt, die eine bewusste Bedrohung für Adam und Eva darstellt. Wie gesagt, die Geschichte gibt uns keine Antwort darüber, wie die Schlange in Gottes vollkommenen Garten gekommen ist. Doch was sie uns deutlich vor Augen führt, ist eine Personifizierung des Bösen. Es wäre fatal, die Quelle des Bösen einfach so wegzurationalisieren. Ganz im Gegenteil, wir sollten uns bewusst sein, dass das Böse hier eine Identität hat. Und diese Identität war und ist bis heute listig. So wird sie hier vorgestellt. Und das hebräische Wort für diese Listigkeit, für die Schlauheit ist Arum. Doch ein bisschen Nerdiness. Aber das bedeutet der negative Gebrauch von Intelligenz oder eine Perversion der Weisheit. Ein heimtückischer, hinterhältiger Betrüger, der Gottes Wahrheit verdreht, verfälscht und pervertiert. Und das tut die Schlange, indem sie lügt. Und wir fallen alle drauf rein, damals schon und auch heute noch. Ich auf jeden Fall immer wieder mal und du vermutlich auch. Wir finden hier gleich mehrere aufeinanderfolgende Lügen, die Adam und Eva glauben. Aber was ist die entscheidende Lüge hier, die ihnen aufgebunden wird? Was ist die zentrale Lüge? Ist sie dir aufgefallen? Ich lese nochmal den Vers dazu. Doch die Schlange widersprach, nein, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Dann werdet ihr sein wie Gott und selbst wissen, was gut und was böse ist. Dann werdet ihr sein wie Gott. Moment, da war doch was im Schöpfungsbericht. Wer sind wir nochmal? Zelem Elohim, Ebenbild Gottes. So steht es in Genesis 1 und 2. Also was ist die Lüge hier? Wir sind bereits wie Gott. Wir sind bereits Ebenbilder Gottes. Was ist die Lüge hinter dieser Lüge? Und ich glaube, es ist, ich bin nicht genug. Ich bin nicht genug. Genesis 3 ist der schlimmste Fall von Identitätsraub. Hier stiehlt der Feind den Kern der menschlichen Identität genau an dem Ort, an dem die Menschen eigentlich zu Hause sein sollten. Er verzerrt, wer wir bereits sind. Adam und Eva wurden laut Schöpfungsbericht nach dem Bild Gottes geschaffen und die Schlange täuscht sie ganz bewusst, sodass sie glauben, es gäbe noch etwas anderes, was sie sein oder werden müssten, was sie aber bereits sind. Und tragischerweise beginnen wir Menschen, sobald wir glauben, dass es nicht ausreicht, nur eben Bilder Gottes zu sein, anzunehmen, dass wir tatsächlich nicht genug sind. Die tödliche Lüge ist, ich bin nicht genug. Kennst du sie auch? Hast du die schon mal gehört? Und wer hat sie dir erzählt? Und an diesem Punkt möchte ich euch gerne mit in meine Geschichte ein bisschen reinnehmen. Wisst ihr, warum ich mir so sicher bin, dass das Böse eine Identität hat? Weil der Teufel, die Schlange, der Ankläger mir regelmäßig sagt, Lotte, du bist nicht genug. Ich habe schon mein Leben lang versucht, meine Defizite zu bekämpfen. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele dafür. Wir sind oft umgezogen als Familie. Mein Vater war auch Pastor in der Freikirche. Und wir wurden immer wieder versetzt. Also mein Vater wurde versetzt und wir sind nachgezogen. Und ich musste, ich glaube, in der 6. halben Klasse nochmal die Schule wechseln. Und ich wusste, meine zukünftige Klasse war viel weiter im Französisch als ich. Und so habe ich mich in den Ferien hingesetzt und Französisch gepaukt. Aus mir heraus hat mir keiner gesagt, weder die Lehrerin noch meine Eltern, ich habe Französisch gepaukt. Ein Beispiel, ich bekam dann irgendwann eine 5 tatsächlich in der Klassenarbeit, in Gedichtsinterpretation, ich habe Germanistik studiert. Und ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen, also habe ich mir 3 Klausuren von den Besten geholt und ausgeliehen und gelesen und bearbeitet, um dann bei der nächsten Gedichtsinterpretation oder beim Aufsatz gut zu sein. Und das bin ich auch geworden. Aber immer dann, wenn ich dachte, dass ich noch nicht genug bin, habe ich so hart an mir gearbeitet, bis ich meinen eigenen Ansprüchen gerecht wurde. Das hatte sicherlich auch Vorteile. Aber darunter lag die harte Lüge, dass ich meinte, einfach nicht genug zu sein. Dass ich besser sein müsste, mehr leisten müsste. Und ich kann mich nun wirklich nicht daran erinnern, also meine Eltern haben mir einiges Gutes und auch nicht so Gutes mitgegeben, aber dass diese Lüge von meinen Eltern hineingepflanzt wurde. Als ich dann nochmal pastorale Leiterschaft in Australien studiert habe und Edwin und ich zusammen Jahre später dann begonnen haben, Life zu gründen, da haben andere diese Lüge bedient und mich fühlen und wissen lassen, dass ich als Frau in diesem Job nicht genug bin. Ich müsste männlicher sein oder am besten ein Mann, um als Pastor zu arbeiten. Das hätte ich nun wirklich nicht kommen sehen. Und hat mich total überfahren. Plötzlich war da nicht nur mein innerer Ankläger und Antreiber, sondern auch noch ein externer. Und in den letzten Jahren gab es immer wieder Momente bei Life, auch gerade im letzten Jahr, dass es nicht ausgereicht hat, dass ich an den Tisch saß, sondern mein Mann wurde mit dazu gerufen. Und wieder wurde diese Lüge damit gefüttert, ich bin nicht genug. So wie ich bin als Frau in der Rolle mit dem, was ich mache. Also habe ich versucht, es anderen Männern in meinem Arbeitsumfeld zu beweisen, dass ich mehr kann, als ich bereits bin, nämlich Tselem Elohim, Ebenbild Gottes. Und so habe ich mir die letzten anderthalb Jahre auch noch zusätzliche theologische Kurse aufgebunden und gedacht, okay, die muss ich jetzt auch noch machen, damit ich endlich diesen offiziellen Pastorentitel bekomme, damit ich sagen kann, das bin ich. Weil ich in mir drin immer noch glaubte, nicht genug zu sein. Und wisst ihr was? Ich bin's leid. Ich habe die Schnauze so voll. Genug ist genug. Und zum ersten Mal habe ich in meinem Leben entschieden, etwas nicht zu beenden, was ich begonnen habe. Und seit ich letzte Woche von einem der letzten Kurse, die ich gerade noch belege, aus Erzhausen wiederkam, schrieb mir jemand, mit dem ich letztes Jahr bestimmt 15, 20 Stunden über ein und dasselbe Thema theologisch diskutiert hatte. Und wir sind dann nicht auf den gleichen Nenner gekommen. Mir war das wurscht, ihm nicht, deswegen ist er gegangen. Aber diese Person schrieb mir jetzt und sagt, ich habe noch ein Geschenk für dich. Und eigentlich hätte das zu deinem Geburtstag kommen sollen, aber es ist jetzt erst gekommen. Und ich habe das in die Villa in den Briefkasten gelegt. Und ich saß im Zug nach Berlin und dachte über diesen Punkt nach, dass ich diese Lüge, ich bin nicht genug, nicht mehr glauben will. Und entschied mich dann, das Geschenk aus dem Briefkasten noch zu holen. Und dachte, ah, ist bestimmt irgend so ein theologisches Buch. Toll. Und hol's raus und denkst so, nee, also ein Buch ist es nicht. Es fühlt sich eher an wie Stoff, so, als könnte ein T-Shirt oder ein Pullover sein oder so. Und ich habe einen kurzen Moment, so einen Gedanken in mir, was, wenn da jetzt auf dem T-Shirt steht, du bist genug. Random, ich weiß. Und ich laufe zurück zur Bushaltestelle, stehe an der Bushaltestelle und pack dieses Päckchen aus und das kommt zum Vorschein. Wer mich kennt, ich schaue Fußball nur zur Weltmeisterschaft. Und wenn dann auch die Deutschlandspiele nur. Ich würde niemals eine Fußballanalogie in der Predigt benutzen. Mich nervt das immer, wenn das Prediger tun, weil das häufig passiert. Aber da stand ich nun an dieser Bushaltestelle mit einem Adidas Fußball-Weltmeister-Shirt, 4 Sterne. Mal sehen, ob wir 5 kriegen, auf dessen Rückseite mein Name gedruckt ist. Was für ein Zufall. Ich bin das so lange durchgegangen, dass ich dachte, dass das nicht mehr passiert. Oh. Was für ein Zufall, oder? Ich hatte die Stimme noch gehört. Was, wenn du ein T-Shirt bekommst, auf dem draufsteht, du bist genug. Als ob Gott mir durch einen der unwahrscheinlichsten Menschen mitteilen wollte, Leute, du bist genug. Und noch viel mehr. Ich stehe voll und ganz hinter dir. Du bist Weltklasse. Du bist Weltmeisterin. Und so stehe ich heute hier zum ersten und zum letzten Mal in einem Adidas Fußballtrikot. Wie geht's dir damit? Kennst du diese Lüge auch? Hast du sie auch schon gehört? Und wenn ja, in welcher Form kommt sie zu dir? Von innen oder aus dir selbst heraus? Oder von außen durch andere Ebenbilder Gottes an dich herangetragen? Was glaubst du über dich, was nicht stimmt? Und was hat es mit dir gemacht und macht es immer noch mit dir? Wisst ihr, ich bin 43 Jahre alt. So lange hat es gebraucht, dass ich gedacht habe, es reicht. So lange habe ich diese Lüge immer wieder geglaubt. Aber ich bin heute hier, um dir zu sagen, es ist eine Lüge und zwar die älteste Lüge der Welt. Du wurdest bereits wie Gott geschaffen. Du bist Ebenbild Gottes und mehr musst und solltest du auch nicht sein. Gott hat bereits alles in dich und in mich hineingelegt. Was du brauchst, um als Ebenbild Gottes auf dieser Welt zu leben, zu handeln, zu arbeiten und zu herrschen. Aber nicht allein. Also kommen wir zum Akt 2. Die Frau betrachtete den Baum, seine Früchte schienen schmackhaft. Er war eine Augenweide. Und es war verlockend, dass er klug machen sollte. Schließlich pflückte sie eine Frucht und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso und die Augen wurden geöffnet. Mit der Lüge, nicht genug zu sein, kommt die Annahme des Menschen, dass er etwas anderes sein könnte, nämlich Gott selbst. Und so hören Adam und Eva, dass sie nicht damit zufrieden geben müssen, nur wie Gott zu sein, sondern gut und böse selbst und unabhängig von ihrem Schöpfer zu definieren. Und sie entscheiden sich, die Früchte vom einzig verbotenen Baum in der Mitte des Gartens, das steht dafür, dass Gott in der Mitte des Gartens ist, in der Mitte in unserem Leben. Er der Zentrum und Angelpunkt unseres Lebens sein soll. Von dem sollen sie nicht essen, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Aber sie schlucken den Köder und sündigen damit zum ersten Mal gegen Gott. Und wisst ihr was? Die Schlange, Satan, dem Ankläger, geht es in erster Linie nicht darum, uns dazu zu bringen, die Existenz Gottes zu leugnen, sondern vielmehr darum, unser Verständnis von Gott zu verdrehen. Und das tut er, indem er Adam und Eva dazu bringt, die Güte und das Wohlwollen Gottes ihnen gegenüber anzuzweifeln. Hat Gott wirklich gesagt? Ja, vielleicht kann man Gott nicht ganz vertrauen. Vielleicht will er uns einfach nur kontrollieren, anstatt uns bedingungslos zu lieben. Vielleicht hält er etwas Besseres vor uns zurück. Vielleicht müssen wir mehr tun, als einfach nur seinem Wort vertrauen. Vielleicht weiß die Schöpfung es am Ende doch noch besser als der Schöpfer, wie sie am besten funktioniert. Der Lüge, du bist nicht genug, folgt die Ursünde, ich kann es allein. Ich sollte selbst Gott sein. Ich kann besser für mich selbst individuell definieren und festlegen, was gut oder auch nicht so gut für mich ist. Funktioniert richtig gut für uns Menschen, oder? Meine Kinder glauben das gelegentlich auch noch, dass sie mehr wissen als Mama und Papa. Früher oder später kommt dann doch meist die Einsicht, zumindest immer noch. Aber wie oft verhalten wir uns so? Zur Ursünde schreibt Dietrich Bonhoeffer, der Mensch ist gefallen, indem er sein wollte wie Gott. C.S. Lewis sagt dazu, was Satan unseren Vorfahren in den Kopf gesetzt hat, war die Vorstellung, sie könnten wie Götter sein, sich selbstständig machen, als hätten sie sich selbst erschaffen. Und Timothy Keller schreibt dazu, das Wesen der Sünde besteht darin, seine Identität auf etwas anderes als Gott zu gründen. Ich kann es auch allein. Ich sollte selbst Gott sein. Letzte Woche wurde eine junge Frau auf der LEAD, das ist die Alpha-Konferenz, von der mein Mann schon vorhin gesprochen hat, von Nikki und Pippa Gamble interviewt. Louise Perry, sie ist Journalistin, sie ist Mutter von zwei Jungs und Feministin. Und ich habe sie tatsächlich schon vor 2 Jahren gehört, nämlich beim Diary of a CEO Podcast wurde sie von Stephen Bartlett interviewt, weil sie zu dem Zeitpunkt ihr erstes Buch veröffentlicht hat. Und zwar dieses hier, weil ich es mir sofort gekauft hatte. Ich dachte so, what? Diese Frau, die ist doch bestimmt Christ. Nein, war sie nicht zu dem Zeitpunkt. Sie hat das Buch geschrieben, The Case Against the Sexual Revolution, A New Guide to Sex in the 21st Century. Sehr zu empfehlen. Und ist gerade noch für Teenager rausgekommen, damit die das auch besser verstehen können. Inzwischen ist sie tatsächlich Christ und geht mit ihrer Familie in die Kirche. Denn nach ihrer Buchveröffentlichung und den sehr positiven Reaktionen von Christen insbesondere, erkannte sie eine Sache und das hat sie so formuliert. Das Christentum schien mir aus sozialwissenschaftlicher Sicht wahr zu sein. Und wenn das der Fall ist, könnte es auch übernatürlich wahr sein. Spannend, oder? Und so hat sie sich auf die Suche nach Gott gemacht und fand Jesus. Weißt du, du kannst dir deine eigene Wahrheit schaffen. Oder du kannst inmitten einer hyperindividualistischen und freiheitsliebenden Welt der Perspektive, die Gott auf uns hat und für uns hat, vertrauen. Your choice. Dass manche Dinge gut für dich sind und andere nicht so sehr. Und dass, wenn wir auf seine Liebe und Güte für uns vertrauen, wir uns für das gute Leben entscheiden. Und wenn wir das nicht tun, wir uns ernsthaft verletzen können. Über kurz, aber meistens eher über lang. Und in ein paar Wochen haben wir einen Herzschlagabend, an dem ihr mich und Hannah zum Thema Sexualethik in Bezug auf Single-Dasein, Daten in der Ehe, also die Themen, die uns so auch, ja, also was das mit uns zu tun hat, ne? Also wir stellen unsere Fragen, nicht die von anderen, wo ihr die einfach mal stellen könnt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich werde nicht von einem legalistischen, moralischen Standpunkt aus argumentieren. Also von dem Prinzip aus, das ist richtig oder falsch. Ich werde bei vielem aus eigener Erfahrung sprechen, was ich dann mit biblischen Wahrheiten unterlegen möchte. Ich hatte Sex außerhalb der Ehe, nicht mit meinem Mann. Das ist lange her. Und ich hatte und habe immer noch Sex mit meinem Mann ausschließlich innerhalb, in der guten und gesunden Grenzen. Oh Mann, ist das schwierig, das für mich zu sagen. Denk nicht an den Elefanten. Aber ja, innerhalb der guten und gesunden Grenzen der Ehe haben wir Sex. Und mehr werde ich heute dazu nicht sagen. Aber wenn ihr wissen wollt, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat, dann müsst ihr zu diesem Herzschlagabend kommen und eure Fragen stellen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, meinen eigenen Weg gehen zu wollen und dabei schwer verletzt zu werden. Und ich weiß heute auch, dass es viel, 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 viel besser ist, Gott zu vertrauen. Auch dann, wenn ich hier und da immer noch so pubertierende Teenager-Momente habe. Aber genauso, wie ich auch immer mehr verstehen und annehmen möchte, dass es genug ist, so zu sein, wie ich bin, dass ich genug bin, weiß ich auch, dass ich das Leben in dieser Welt nicht ohne Gott gut und sinnvoll gestalten kann. Ich schaffe das nicht alleine. Ich bin nicht Gott. Und du bist es auch nicht. Also kommen wir zum Akt 3. Leider ist die Geschichte in Genesis 3 hier noch nicht zu Ende. Und es wäre schön, wenn wir jetzt hören würden, kein Problem, esst einfach wieder die anderen Früchte im Garten, es war nur einmalig, easy, alles in Ordnung. Ist aber nicht das, was Gott hier sagt. Es hat tatsächlich tragische Konsequenzen. Da wurden den beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter und machten sich Lendenschurze daraus. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich die beiden vor ihm zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief nach dem Menschen: Adam, wo bist du? Im Schöpfungsbericht waren Adam und Eva noch nackt und schämten sich nicht. Jetzt erkennen sie, dass sie nackt sind und versuchen sich aus Feigenblättern, ich habe euch mal welche mitgebracht, Kleidung zu machen. Sehr sexy. Die werden ein bisschen größer und trotzdem funktioniert das nicht so gut. Und nicht nur das, sie verstecken sich vor Gott. Und wir haben das vorhin schon gehört, dass Gott ihnen hinterhergeht und sie fragt, was passiert ist. Und was passiert dann? Sie beschuldigen einander. Die Frau, die Schlange. Etwas hat sich radikal hier verändert. Und das lässt sich auch nicht einfach wieder so zurückdrehen. Ihre unschuldige Sicht auf die Welt ist nun getrübt. Alles erscheint anders. Gott, sie selbst und die Welt um sie herum. Also wo die Lüge ist, ich bin nicht genug, die Sünde ist, ich kann es allein, sind die Konsequenzen gestörte Beziehungen. Zu sich selbst, zueinander und auch zu Gott. Dieses mulmige Gefühl im Magen, das wir alle kennen, wenn wir merken, dass wir etwas Falsches getan haben, von dem wir womöglich gedacht hatten, dass wir es niemals tun würden. Dieser erschütternde Verlust der Unschuld, den wir erleiden, nachdem wir die Wahrheit für Popularität getauscht oder wahre Liebe gegen ein momentanes Vergnügen eingetauscht hatten. Kurzfristige Euphorie statt langfristige Erfüllung. Unschuld ist verloren gegangen. Und Scham beginnt in die Seele des Menschen einzudringen. Verurteilung, Versagen, Selbstkritik. Hinzu kommt Angst, die ihre Sicht auf Gott verzerrt. Und so verstecken sich Adam und Eva voreinander und vor Gott. Gestörte Beziehung ist im Wesentlichen die Konsequenz des Sündenfalls. Dem fehlgeschlagenen Versuch, es alleine ohne Gott machen zu wollen. Wir sind tatsächlich zu Königen und Königinnen unseres eigenen Herzens geworden. Zum Mittelpunkt unserer eigenen Geschichte. Die Sünde, so müssen wir feststellen, besteht nicht nur aus schlechten Taten, die wir begehen, sondern ist eine unaufhaltsame Kraft der Unabhängigkeit, die unser Innerstes zu prägen beginnt. Der Sündenfall der Menschheit hat tiefgreifende Auswirkungen auf jeden einzelnen Menschen und ist die Ursache für Entfremdung, Täuschung, Scham, Angst, Verwirrung und schließlich auch Tod. Wir benötigen alle dringend Erlösung. Wir benötigen alle dringend Erlösung davon. Die Kluft zwischen Gott und der Menschheit, die Spaltung zwischen Mann und Frau, Zerstörung und letztlich der Tod sind in die Welt eingezogen. Gott weiß, dass Menschen, sobald sie beschließen, Gut und Böse neu zu definieren, das Potenzial haben, sich selbst und anderes dabei zu zerstören und mit sich zu reißen. Und dieser Stolz, nicht nur wie Gott zu sein, sondern Gott zu sein, kann in der manifesten Gegenwart Gottes nicht überleben. Und deshalb muss er gehen. Der Mensch muss Eden verlassen. Und doch bleibt der Wert jedes menschlichen Lebens ungeschmälert bestehen. Wir lesen das in Artikel 1 Absatz 1 im Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist sowas von christlich. Das war nicht immer so. Das ist sowas von christlich, was wir in unserem Grundgesetz stehen haben. Jeder einzelne von uns trägt in sich sowohl den heiligen Wert eines Geschöpfes Gottes, Ebenbild Gottes, und ist gleichzeitig auch ein potenzieller Täter, all das zu zerstören. Wir alle benötigen dringende Erlösung davon. Die Fragen sind nur, was wird Gott nun mit Adam und Eva tun? Nach der Sünde, dem Versagen, dem sich verstecken. Liebt er sie noch? Und wenn ja, wie wird er ihnen helfen, sie retten, sie erlösen von der Sünde, dem Versagen, dem sich vor ihm verstecken und voreinander auch? An diesen Fragen werden wir in den nächsten zwei Predigten nachgehen. Aber, und damit komme ich heute zum Schluss, zum vierten Akt. Selbst im schmerzhaftesten und prägendsten Moment der Menschheitsgeschichte gibt es bereits einen Funken Hoffnung und Gnade. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wo die Lüge ist, ich bin nicht genug, die Sünde ist, ich kann es allein, die Konsequenzen gestörte Beziehungen sind mit sich selber, mit Gott und miteinander, ist Gnade bereits da. Gott hat die Geschichte nicht verlassen. Gnade kommt, Gnade wird uns allen zuteil in Form von Fell statt Feigenblättern und Cherubimengeln. Gott, der Herr, machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen und zog sie ihn an. Dann sagte er, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und kennt Gut und Böse. Es darf nicht sein, dass er jetzt auch noch die Früchte vom Baum des Lebens nimmt und sie isst, sonst wird er ewig leben. So vertrieb Gott der Herr den Menschen aus dem Garten Eden und bestimmte ihn dazu, den Erdboden zu bebauen, aus dem er gemacht war. Nachdem Gott ihn weggeschickt hatte, stellte er Cherubengel mit lodernden Flammenschwertern vor die Ostseite des Gartens, um den Zugang zum Baum des Lebens zu versperren. Und dann haben wir daraus Filme wie Indiana Jones und Tomb Raider, Lara Croft, die diesen Baum finden, damit wir ewiges Leben haben. Richtig? Kennt irgendjemand? Ich habe die alle geguckt, lieb's. Aber wenn wir genauer hinschauen, entdecken wir schon hier die ersten schönen Anzeichen von Gottes Gnade. Gott bewahrt die Menschheit. Selbst wenn alle Umstände auf den Tod hindeuten, segnet Gott die Menschheit dennoch mit Leben. Gott kann es trotz seines gebrochenen Herzens nicht über sich bringen, seine ungehorsamen Söhne und Töchter aufzugeben. Und so sucht er sie. So geht er ihnen im Garten Eden nach und fragt, wo sie sind. Auch wenn sie sich schämen und sich verstecken, er kommt ihnen nach. Und das tut er immer noch. Bei mir hat er es getan. An meinem tiefsten Tiefpunkt, nachdem ich es auf meine Art und Weise versucht hatte, nachdem ich rebelliert und gesündigt hatte und gebrochen zurückblieb, kam Gott mir nach. Er fand mich und er heilte mich wieder. Und ja, es hat Jahre gedauert. Aber ich bekam eine weitere Chance, es diesmal auf seine Weise zu tun, zusammen mit meinem Mann. Und der Rest ist Geschichte, seine Geschichte. Gott bewahrt die Menschheit und Gott bedeckt die Scham der Menschheit. Zum ersten Mal in der Geschichte muss ein Tier für die Sünde eines Menschen sterben. Und so fertigt Gott aus dem Fell des Opfertieres ein besseres Kleidungsstück an. Fell statt Feigenblätter, die bessere Fashion Choice. Gott bewahrt die Menschheit, Gott bedeckt die Scham der Menschheit und Gott tritt der Schlange entgegen. Die Menschheit wird unter den Folgen, ja, der Rebellion leiden, doch ein Faden der Hoffnung ist bereits gewebt worden. Einer von Evas Nachkommen wird eines Tages den Fluch besiegen und schließlich der Schlange den Kopf zertreten. Pläne wurden bereits geschmiedet. Eine göttliche Strategie wurde entworfen. Erlösung ist auf dem Weg und die Schlange wird nicht das letzte Wort haben. Und dann noch eins. Gott versperrt den Weg zum Baum des Lebens, indem er ihn von mit Flammenschwertern ausgerüsteten Cherubim-Engeln bewachen lässt. Warum ist das notwendig? Damit die Menschheit nicht ewig, nicht für immer in ihrem neuen Zustand, der von den Folgen der Sünde geprägt ist, auf dieser Erde leben muss. Gnade kommt. Gnade wird uns Menschen schon hier zuteil. Gott geht Adam und Eva nach. Er bedeckt ihre Scham. Er gibt die Hoffnung nicht auf. Der Erlösungsplan beginnt. Und auch wir heute und hier müssen in diesem Zustand, in dem noch nicht alles gut ist, nicht ewig leben. Die Band kann nach vorne kommen. Wo bist du eingeladen, dich heute neu oder erneut in diese Geschichte zu stellen? Wo ist das auch deine Geschichte? Was zeigt Gott dir gerade? Wo bist du vielleicht wie ich dieser Lüge, dass du nicht genug bist, auch zum Opfer gefallen? Und was hat es mit dir gemacht? Was macht das immer noch mit dir? Wo musst du neu glauben, dass du bereits Ebenbild Gottes, Zelem Elohim bist und er dir in einer Beziehung mit ihm alles geben will und kann, was du brauchst? Wann und wo und wie hast du begonnen zu glauben, dass du Gott sein kannst? Wo hast du deine Identität auf etwas anderes als Gott gegründet? Inwiefern empfindest du Gottes ursprüngliche Design als einschränkend oder vielleicht sogar schädlich für dich selbst? Und warum ist das so? Wo fordert Gott dich auf, zu ihm zurückzukehren und ihm wieder zu vertrauen? dass alles, was er geschaffen hat, gut für dich ist. Welche Beziehungen haben unter den Folgen deiner Sünden gelitten? Vielleicht sogar die Beziehung zu dir selbst oder zu Gott. Aber in allem, Gott ist nicht böse auf dich. Gott ist nicht böse auf dich. Er liebt dich. Er hat dich geschaffen. Er kommt dir nach. In deiner Nacktheit, in deiner Scham, in deiner Angst, in deinem Versagen, in deinem Trauern, in diesem Riss, der durch uns alle geht, durch jedes menschliche Herz, kommt er uns nach. Sag, du bist genug. Weltmeister. Vertrau mir. Ich habe einen guten Plan für dich. Auch wenn das gerade vielleicht nicht so aussehen mag. Geh noch mal eine Runde mit mir. Und schreib mit mir Geschichte. Und vielleicht zeigt dir Gott, wo echt auch Beziehung kaputt gegangen ist. Und leider gehören zur Versöhnung immer zwei. Aber was zeigt Gott dir, wo du was tun kannst, um Beziehungen wieder neu herzustellen in deinem Leben? Gott kommt dir nach. Er liebt dich. Er hat dich nicht vergessen. Weißt du das? Glaubst du das? Ich bete noch. Gott, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist, hier und auch im Nachhören dieser Predigt bei den Leuten, die das noch hören dürfen. Ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du nichts tust, was nicht aus Liebe ist. Dass es nicht darum geht, ob es richtig oder falsch ist. Du bist kein moralisierender Gott, sondern du willst einfach nur, dass es deiner Schöpfung gut geht. Und alles ist da. Auch heute noch. Du bist da. Hilf uns neu von dir zu hören. Hilf uns neu dir zu vertrauen. Hilf uns neu daran zu glauben, dass dein Plan immer noch gut für uns ist. Und du Dinge neu machen kannst. Auch auf dieser Seite der Ewigkeit. Danke. Danke dafür. Amen.